So klingt es, wenn Studierende gemeinsam mit Forschenden eine Universität planen. Willkommen bei einer neuen Folge des Upper Science Podcasts Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Stefan Thaler und diesmal spreche ich mit Stefanie Lindstedt, der Gründungspräsidentin der neuen Digitaluniversität in Linz. Österreich bekommt nach vielen Jahren wieder eine neue öffentliche Universität. Mit der derzeit noch unter der Bezeichnung Institute of Digital Sciences Austria laufenden Einrichtung soll ein Ort der interdisziplinären Grundlagenforschung zum Thema Digitalisierung entstehen. Als Konkurrenz zu den technischen Unis versteht man sich ausdrücklich nicht. Nach einem eher ruckeligen Start mit Rücktritten, Enthaltungen bei Abstimmungen und einer Aufsichtsbeschwerde an das Ministerium scheint man nun in ruhigeren Fahrwassern angekommen zu sein. Zum Start des Unibetriebs habe ich mich mit Gründungspräsidentin Stefanie Lindstedt über neue Arten des Lernens, Absolventen als Gestalter des digitalen Wandels und inspirierende WG-Gemeinschaften unterhalten. Viel Spaß mit der neuen Folge.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Frau Lindstedt, wie geht es Ihnen so kurz vor dem offiziellen Start Ihrer Universität?
Ja, es ist eine wahnsinnig spannende Zeit mit unendlich vielen Herausforderungen aus allen möglichen Perspektiven. Ich empfinde es aber auch so, dass für mich jetzt beruflich da ganz viele Stränge zusammenkommen, die meine Karriere bestimmt haben. Ja, also ich habe ja einerseits eine sehr meine Forschung selber befasst sich eben mit wie man mit digitalen Technologien das Lernen unterstützen kann, und zwar nicht unbedingt in der Lehre, sondern wirklich aus der Lernerperspektive. Und also ich glaube, das ist ein Thema, was hier natürlich ganz wichtig in der Universität Einzug nehmen wird, weil wir uns natürlich überlegen müssen, wie wollen wir in dieser Universität lernen und gemeinsam lernen. Und ja, also das ist einer der Stränge. Das andere Strang ist, dass ich eben ja doch schon sehr stark immer mit digitaler Transformation gearbeitet habe im Kontext vom NoCenter, wo wir ganz viele Unternehmen und Organisationen begleitet haben, wie sie eben mit den neuen Technologien, mit der Datenperspektive, mit künstlicher Intelligenz umgehen und wie das wirklich ihr gesamtes Geschäftsmodell und das Selbstverständnis der Organisation eigentlich verändert hat. Ja, und jetzt haben wir ja den Auftrag, eine Universität zu sein, die genau Gestalter und Gestalterinnen der digitalen Transformation ausbildet. Und also für mich kommen da ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche zusammen, in denen ich viele Jahre gearbeitet habe. Und deswegen glaube ich, dass ich da eine gute Grundlage, gute Voraussetzung habe, aber trotzdem ist es natürlich unheimlich viel und auch vor allen Dingen unheimlich viel zur gleichen Zeit. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal vergleichen mit anderen Universitäten, die in den letzten Jahren so neu gegründet worden sind, wie zum Beispiel die TU Nürnberg. Da sind die ganzen Zeitabläufe vollständig anders. Ja, also da gab es im Vorhinein 3 Jahre Konzeptphase. Dann gab es einen Aufbau des Verwaltungsapparats von 1 bis 2 Jahren. Und erst dann gab es überhaupt einen Präsidenten. Auch beim ISTA in Klosterneuburg war es auch so, da hatte man eine 2- oder 3-jährige Vorlaufzeit, dann die Verwaltung aufbaut, dann erst den Präsidenten. Und bei uns ist es jetzt genau umgekehrt, ja. Also bei mir gab es jetzt mich zuallererst, ohne jegliche Verwaltung, ohne jegliche Sekretariat. Und Ja, und auch diese Vorbereitungszeit eigentlich nur in einem sehr kurzen Rahmen. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, dass die Herausforderungen, die da an uns herausgetragen werden, gut übernehmen und aufsetzen, aber immer mit dem Gesichtspunkt Quality before Speed.
Was ist in diesen ersten 6 Monaten seit Ihrer Ernennung zur Gründungsrektorin passiert?
Naja, ich bin ja erst seit 15. Juli überhaupt wirklich im Amt. Vorher gab es zwar die Ernennung, aber dann gab es ja diese Streitigkeiten. Also in der Zeit hatte ich keine Möglichkeiten, irgendwelche Schritte zu setzen. Ich sage, erst seit dem 15. Juli bin ich im Amt. Und die Dinge, die jetzt passiert sind, ist vorwiegend erst einmal Aufbau der Verwaltung. Wir fangen am Montag, kommt unsere Chief Operations Officer und 3 weitere Bürodamen, zusätzlich zu den 2 Personen, die ich im Moment jetzt schon habe. Und damit wird jetzt die Verwaltung weiter aufgebaut. Wir haben ein Konto, wir können Rechnungen zahlen, wir haben 4-Augen-Prinzip, solche mehr wirklich rudimentären Dinge. Und was ja aber gleichzeitig passiert ist, war auch das Founding Lab mit der Ars Electronica zusammen, wo wir ja angefangen haben, in dem Fall mit den Studierenden und den WissenschaftlerInnen daran zu arbeiten, wie diese neue Universität aussehen könnte. Einerseits, was sie lehren könnte und wie diese Lehre sein sollte.
Zum Auftakt des Founding Labs, einer Kooperation mit Ars Electronica, haben 20 internationale Fellows mit 75 Studierenden aus 43 Ländern zusammengearbeitet. Unterteilt in 6 Gruppen wurden im Rahmen von Workshops, Interventionen im öffentlichen Raum und Projekten Themen wie New Materials, Creative Robotics und Biotech and Arts erforscht.
Also da geht es noch nicht um den Studienplan, um den Lehrplan, sondern es geht erst einmal darum, für was sollte eine solche Universität stehen? Wozu brauchen wir eigentlich Universitäten im 21. Jahrhundert, wenn man sich alles auch online besorgen kann? Welche Rolle spielt eine Universität dabei? Und und dann, wie sollte die Universität funktionieren? Also wir sind halt noch lange von den Lehrplänen weg. Ja? Also das ist schon noch ein Vorschritt. Und also was ich extrem spannend fand als Rückmeldung von den Studierenden, ist, dass die junge Generation doch sehr stark, sich bedroht fühlt, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass sie sich fragen, welche Rolle spielt der Mensch jetzt noch in der Zeiten von künstlicher Intelligenz? Wie kann man kreativ, produktiv sein, wenn eigentlich künstliche Intelligenz ja eh schon alles kann, in Anführungsstrichen. Ja? Also ich glaube, da ist schon ein gewisses, Selbstfindungsprozess bei den jungen Leuten, die sich überlegen, wie müssen sie sich aufstellen, wie müssen sie ihre Kompetenzen aufbauen in einer Situation, wo künstliche Intelligenz doch schon viele, viele Bereiche abdeckt. Und das ist ein Thema, was immer wieder sehr stark gekommen ist, was wir also auch auf jeden Fall mit einbeziehen werden in die IDSA-Lehre. Andere Themen waren immer sehr viel Zusammenarbeit, also das ist ein also Zusammenlernen, Zusammenforschen. Das ist ja auch die Entwicklung, die wir in der Wissenschaft sehen, dass wir ja immer weniger Forscher haben, die jetzt im dunklen Zimmerchen, wie Einstein das gemacht hat, Theorien entwickeln und für sich arbeiten, sondern Forschung jetzt bedeutet ja immer sehr, sehr starke Teamarbeit und Zusammenarbeit. Und das ist auch das, was sich die jungen Menschen wünschen. Und ein dritter Punkt ist, was mich auch wahnsinnig beeindruckt hat, ist, dass die Studierenden, die wir hatten, schon alle ungeheuer interdisziplinär tätig sind. Also das sind Leute, die haben ein Masters oder sogar schon ein Doktorat in evolutionärer Biologie und die wollen jetzt dazu Technologie-Know-how, AI-Know-how aufbauen und künstlerische Kreativitätsmethoden anwenden, um wirklich große Fragestellungen der Menschheit angehen zu können, wie Biodiversity und andere Klimawandel, andere Herausforderungen, sich das anschauen. Also das sind alles Leute gewesen, die schon diesen Spirit, diese Interdisziplinarität, die wir ja auch in unserer DNA ganz eng verankern wollen, schon mit sich tragen und das eigentlich auch von ihrem Lernumfeld erwarten.
Gibt es auch schon konkrete Pläne oder ist das mal eine lose Sammlung an Vorschlägen, wie das Lernen und Lehren der Zukunft aussehen soll?
Das ist jetzt erstmal eine mehr oder weniger lose Sammlung. Also ich rede ja immer von unseren vier Eckpunkten, die das IDSE haben wird. Das ist eben diese Interdisziplinarität. Dann diese missionsorientierten Studiengänge, wo wir wirklich sagen, da geht es eben um große Fragestellungen. Also jetzt nicht kleinteilige Forschung, sondern wirklich große Fragestellungen, die angelehnt an die SDGs zum Beispiel wo es darum geht, gesamte Ökosysteme systemisch zu durchdenken und zu transformieren. Dann die projektorientierte Lehre und die sehr starke technologieunterstützte Lehre und Forschung.
Mhm. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, das Vorsemester startet jetzt Anfang Oktober. Das erste Kapitel befasst sich mit Infrastrukturen, also Dateninfrastruktur, KI-Infrastruktur. Was heißt das eigentlich? Welche Materialien, welche Voraussetzungen müssen überhaupt erstmal erfüllt sein, bevor ich überhaupt eine KI überhaupt zum Laufen bekomme? Und da werden jetzt drei Fellows dazu mit den Studierenden zusammenarbeiten an Projekten, die sie sich erarbeitet haben, vorbereitet haben und mit den Studenten arbeiten. Und jetzt gibt es dann insgesamt, haben wir 6 Kapitel, bis das letzte Kapitel ist im Januar 2024 dann und dann ist dann auch die Abschlusszeremonie.
Im Semester drauf, wie geht's da weiter?
Da sind wir jetzt gerade am Plan. Wie schon gesagt, wir sind extrem eng getaktet mit der ganzen Planung. Jetzt waren wir schon sehr froh, dass wir die Herbsttermine auf Schiene gebracht haben und wir sind jetzt gerade dabei zu überlegen, wie das Sommersemester aussehen soll.
Das heißt, inhaltliche Schwerpunktthemen gibt es dann ungefähr ab welchem Zeitpunkt?
Ja, also was wir jetzt machen ist, wir arbeiten an unserem Strategiedokument. Also unser Ziel ist, dass wir bis Ende des Jahres ungefähr ein Strategiedokument erarbeitet haben. Und da fließen eben jetzt die Erfahrungen oder die Feedbacks aus dem Founding Lab mit den Studierenden, aus dem Founding Lab mit den Fellows hinein und was wir jetzt angehen, ist eben das Founding Lab mit der Wirtschaft, also mit Unternehmen und Industrie und ein Founding Lab mit den anderen Hochschulen, also mit einigen anderen Hochschulen, mit denen wir jetzt mal in den ersten Schritt sprechen. Und dass wir uns international anschauen, welche Beispiele gibt es, welche von welchen anderen Ansätzen können wir lernen? All das haben wir vor. Also es ist auch ganz eng getaktet. Wir haben ja nur noch, ich glaube, 10 Wochen oder so bis Weihnachten, wo wir mehrere Workshops haben, Online-Events mit anderen Hochschulen, mit anderen Ländern, um unser Strategieüberlegungen mal aufs Papier zu bekommen, dann als synergetisches Ergebnis von all diesen Inputs. Und das werden wir dann im Jänner mit unserem Beirat, unserem Gründungskonvent gegenspiegeln und diskutieren und würden dann basierend darauf die thematische Ausrichtung für das Anfangsjahre festlegen.
Im Herbstsemester 2024 soll der Startschuss für das erste Doktoratstudium fallen. Ein Jahr später folgt ein Masterstudium. Herausfordernd dürfte die rechtzeitige Besetzung der Professuren werden. Bis zum Jahr 2027 will man jedenfalls auf bis zu 400 Studierende und 30 Professorinnen und Professoren kommen. Wie finanziert sich die Universität in den kommenden Jahren?
Es gibt eine sogenannte eine Vereinbarung zwischen dem Land Oberösterreich und der Bundesregierung, eine sogenannte Paragraph 15a Vereinbarung, in der eben festgelegt ist, wie viel Geld fließt vom Land und wie viel vom Bund jährlich in das IDSA hinein. Und das sind die beiden Geldquellen, die wir jetzt mal im Moment hauptsächlich haben. Und sobald wir dann wirklich mal eben den Lehrbetrieb und alles aufgebaut haben und auch die Forschenden dann richtig in die Gänge gekommen sind, werden wir natürlich auch auf dem Drittmittelmarkt uns unsere Projekte einwerben und Gelder lukrieren.
In konkreten Zahlen heißt das für den Start und die ersten Jahre?
Ich glaube, jetzt für das Jahr 2024 stehen grob 20, 25 Millionen zur Verfügung für das IDSE. Und das wächst dann sukzessive bis zu 150 Millionen pro Jahr in 2036.
Wo sehen Sie den Unterschied zu den technischen Universitäten? Warum sollten Studierende nach Linz kommen?
Ja, unser Ziel ist es ja, Studierende anzusprechen, die jetzt mal im ersten Schritt kein technisches Studium machen würden. Als erstes haben wir jetzt mal Doktoranden, die wir suchen. Also das heißt, da werden wir Doktoranden aus den unterschiedlichsten, also Leute mit einem Masters-Abschluss aus den unterschiedlichsten Bereichen aufnehmen, von der Soziologie, Psychologie, Betriebswirtschaft, Ökonomie, aber natürlich auch technischen Studien, E-Technik, Maschinenbau und so weiter, die dann bei uns diese Zusatzausbildung im Bereich künstliche Intelligenz bekommen und dann vor allen Dingen dahin ausgebildet werden, wie kann die digitale Transformation großer systemischer Systeme funktionieren. Ja, also wir brauchen dort vielleicht ein Beispiel. Wir waren ja jetzt gerade mit dem Landeshauptmann in Amsterdam und in Rotterdam und haben dort auch Europol besucht. Und Europol ist ja die Behörde, die den Ermittlern und der Polizei in den Nationalstaaten zur Seite steht, um Kriminalität, die länderübergreifend, also innerhalb der EU passiert, zu bekämpfen. Und jetzt hat sich auch über die Digitalisierung auch die Kriminalität digitalisiert und verschnellert und vor allen Dingen ist sie immer internationaler geworden. Und das heißt, die Herausforderungen, vor denen die Polizei in den jeweiligen Ländern steht, sind halt enorm gewachsen. Und diese Organisation versucht, den Informationsfluss zwischen den ermittelten Einheiten zu verbessern und zu unterstützen. Und die haben jetzt gerade eine Gruppe aufgebaut von 13, 15 Personen, deren Aufgabe ist es, die Angebote oder die Möglichkeiten von Europol jetzt zu gestalten, also diese Gestalter im digitalen Umfeld, die einerseits verstehen, wie die Ermittler arbeiten, welche Probleme die Ermittler haben und welche Herausforderungen und auf der anderen Seite aber auch verstehen, was die Technologie leisten kann und das zusammenzubringen, um dann einerseits ein Informations Delivery-Angebote zur Verfügung zu stellen, aber sich auch zu überlegen, wie müssen wir die Prozesse in Europol anders aufstellen, damit Kriminalität eben wirklich besser bekämpft werden kann. Und solche Gestalter, also diese Zwischenschicht sozusagen von zwischen einerseits dem jeweiligen System, also in dem Fall eben das Polizeisystem, Kriminalitätsbekämpfung und den technischen Möglichkeiten und dem Verständnis, welche Rolle Daten und künstliche Intelligenz darin spielen, diese Menschen wollen wir ausbilden. Ja, und deswegen brauchen wir Leute, die eben aus den unterschiedlichsten Disziplinen kommen, die dann aber Interesse dafür entwickeln, zu verstehen, wie KI funktioniert, welche Rolle Daten spielen, sich auch wirklich dort technisch dann auskennen, um diese Transformation zu begleiten und voranzutreiben.
Wie sind Sie eigentlich grundsätzlich zum Thema Technologie gekommen?
Also ich war auf einem altsprachlichen Gymnasium und mit Latein und Altgriechisch, und da hat sich schon sehr schnell herausgestellt, dass das nicht mein Ding ist. Und dann hat in meiner Heimatstadt eine Modellschule aufgemacht, die so ähnlich funktioniert wie die HTLs in Österreich. Und in Deutschland kennen wir dieses Modell eigentlich nicht. Deswegen war das da ein Modellversuch. Und da konnte man eben in einer HTL für Softwareentwicklung einsteigen. Und das habe ich gemacht. Und da bin ich dann richtig aufgeblüht. Das war genau das Richtige für mich. Und das hat mich, also das Programmieren und die Technologie, einfach sehr interessiert. Und dann war für mich klar, dass ich Informatik studieren möchte.
Wie ist das dann weitergegangen?
Ja, dann habe ich an der TU Darmstadt Informatik studiert und hatte dann das Glück, einen sehr motivierenden Betriebssysteme-Professor zu haben, der mich dann unterstützt hat, dass ich mich auf ein Stipendium bewerbe vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, um nach Amerika zu gehen. Und dieses Stipendium habe ich dann auch gewonnen, und dann bin ich an die University of Colorado at Boulder gekommen. Ja, und das war der zweite, sagen wir mal, Keypunkt. Also einerseits dieses auf die HTL gehen und dort das Programmieren kennenlernen. Und der nächste Punkt war da, nach Amerika zu gehen, weil dort halt die Universität so vollkommen anders abläuft. Vor allen Dingen auch, wenn man das, sagen wir mal, vor 30 Jahren ist das ja jetzt auch schon wieder her. Wenn man das dahin vergleicht, da war das zumindest in Darmstadt auch alles noch extrem hierarchisch und dort halt ganz anders. Und und dort bin ich eben mit neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz und Human-Computer Interaction in Kontakt gekommen. Und dann war mir klar, dass ich dort studieren will. Und dann habe ich es eben auch geschafft, mir dort eine Doktoratsstelle zu erkämpfen und habe dann dort promoviert. Und ich glaube, dieser Kulturwechsel nach Amerika hat für mich unheimlich viel bewegt.
Ihr Weg zurück aus Amerika hat Sie ja über Graz geführt. Wie ist Ihr Karriereverlauf dort weitergegangen?
Also in Graz bin ich erst einmal dann zum NoCenter gegangen, habe dort eben dann die Dinge, die ich in Amerika gelernt habe, angewendet auch für die Digitalisierung und von Unternehmen. Also da war immer die Fragestellung, wie können wir diese ganzen digitalen, künstliche Intelligenz-Themen in Unternehmen sinnvoll einsetzen, wie können wir sie damit transformieren. Und das habe ich 22 Jahre lang gemacht, erst als Bereichsleiterin und dann später als Geschäftsführerin, und habe dann ja auch noch das Institut für Interactive Systems und Data Science aufgebaut an der TU Graz.
Sie sind ja erst seit kurzem in Linz und haben ein WG-Zimmer bezogen, wenn ich das richtig vernommen habe.
Ja, mittlerweile habe ich eine eigene Wohnung, aber ja, die ersten 3 Monate habe ich in einer WG gelebt mit 3 sehr charmanten Studentinnen. Und ich muss gestehen, dass ich das eigentlich fast, ich vermisse es. Aber die Wohnung war leider etwas an der lauten Straße und deswegen, ich brauche meine gute Nachtruhe, deswegen bin ich jetzt in einen etwas ruhigeren Bereich gezogen. Ja, aber in der WG dort zu leben mit den Studentinnen war wirklich unheimlich inspirierend, auch wieder, weil auch dort diese Interdisziplinarität, dieses Interesse an unterschiedlichen Disziplinen sehr im Vordergrund stand. Und mein schönstes Erlebnis dort war jetzt schon, als dann die eine abends plötzlich bei mir in der Tür stand, die studiert Medizin und auch Ernährungswissenschaften und dann gefragt hat, sag mal, wie lange brauche ich eigentlich, bis ich so eine App programmieren kann? Ja, weil sie den Drang hat, eben diese Dinge, die sie da gelernt hat und erarbeitet, eben an die Bevölkerung zu bringen, als Hilfestellung, zum Beispiel, wenn man eben gewisse Krankheiten hat, wie man soll man sich da ernähren, und das gerne eben in Form von einer App machen wollen würde. Und das sind genau die Leute, die wir ansprechen wollen. Ja. Sie wäre bestimmt nie auf die Idee gekommen, vor ihrem Studium zu sagen, ich will jetzt unbedingt eine App programmieren. Das ist ja das, also die als Selbstzweck, sondern zu sagen, okay, ich habe da ein Problem, ich habe da ein Ziel, was ich erreichen möchte und dafür kann ich digitale Technologien verwenden.
Was vermissen Sie bisher an Graz oder ist Linz überzeugend?
Naja, meine Familie natürlich. aber ich arbeite so viel hier, dass ich da eigentlich auch kaum dazu komme, drüber nachzudenken.
Hm. Haben Sie da irgendwelche Hobbys gegen den Stress in der Anfangsphase? Oder?
Ja, meine Kinder und ich, wir reiten. Und das machen wir immer noch am Samstag, wenn ich dann wieder in Graz bin.
Wenn Sie eine Glaskugel hätten und 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen würden, was sollte man dann über die IDSA sagen?
Meine Vision wäre, dass man darüber sagt, dass es eine ganz neue Art des Lernens den jungen Leuten anbietet. Und sich dort Personen eben zu Gestaltern und Gestalterinnen der Transformation ausbilden lassen können. Und das ist ein sehr hochqualitatives Ausbildung und Forschungseinrichtung ist. Das wäre mein Ziel. Und dass wir sehr international sind. Also wir werden ja Studierende aus der ganzen Welt ansprechen und je nach Linz holen. Das Anstreben wäre natürlich auch, dass viele von denen hier bleiben und wir ihnen hier eine schöne Umgebung und gute Arbeitsplätze bieten können.
Frau Lindstedt, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke. Wenn nach Jahrzehnten erstmals wieder eine öffentliche Universität gegründet wird, ist das natürlich etwas Besonderes. Ebenso ungewöhnlich wie der Gründungsprozess scheint auch der Ansatz der unbedingten Interdisziplinarität, zumindest in Österreich. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das Experiment glückt. Bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag.